Hallo und herzlich willkommen zu Mensch, Frau Nora. Ihr wundert euch vielleicht, dass ihr jetzt gerade was von mir hört. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört. Aber es gibt einen wirklich guten Anlass, diesen Podcast nochmal schnell aufzubuchen für eine Kurzausgabe. Es gibt nämlich einen aktuellen Fall, einen sexuellen Übergriff beim Finale der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland. Und das auch gleich als Triggerwarnung vorweg. Wir sprechen natürlich über diesen Fall. So. Ich habe eine fantastische Interviewpartnerin dafür gefunden, die Familienrechtsanwältin Asha Hedayati, die sich in den sozialen Netzwerken auch für Opfer von sexualisierter Gewalt stark macht und darüber aufklärt und informiert. Und wir wollen sprechen über diesen Fall, also über diesen Fall, dass die spanische Fußballspielerin und jetzt auch Weltmeisterin Jennifer Hermoso durch den Verbandspräsidenten Luis Rubiales einen sexuellen Übergriff erlebt hat vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Über diesen Fall wollen wir sprechen und auch über den medialen Umgang mit diesem Fall im Nachgang. Hallo Asha.
Hallo Nora.
Schön, dass es geklappt hat, dass wir uns so kurzfristig zusammen telefonieren konnten über Zoom, damit wir ein bisschen sprechen können, nämlich über den aktuellen Fall im spanischen Fußball. Hast du den eigentlich verfolgt?
Ja, wobei das ließ sich ja eigentlich auch gar nicht so richtig vermeiden, weil ja zum Glück, und das finde ich ja wirklich ganz schön daran, ist das ja doch sehr stark durch die Medien gegangen, ne? Also dadurch kam man ja quasi gar nicht an ihm vorbei.
Das stimmt. Und für alle, die das nicht mitbekommen haben oder sehr viel später hier reinhören, wenn das alles wieder vorbei ist und wir schon längst wieder über andere Themen reden, es gab beim Finale der Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland eine Gewinnerin bzw. ein Team, das gewonnen hat mit ganz vielen Gewinnerinnen, nämlich die spanische Nationalmannschaft. Und die haben sich mega gefreut und haben gejubelt und das ist total, das war ein Riesenereignis, ein historischer Moment gewesen für die Spanierinnen. Und bei der Medaillenzeremonie hat sich dann der spanische Verbandspräsident des RFEF, so heißt dieser Verband, mal ganz ordentlich daneben benommen. Der hat nämlich die Spielerin nicht nur so umarmt, dass man schon beim Zugucken dachte, der traut sich aber sehr nah ran, sondern hat dann final auch der Spielerin Jenny Hermoso den Kopf festgehalten und ihr die Lippen auf den Mund gedrückt. Ich möchte das nicht Kuss nennen, weil sowas für mich kein Kuss ist. Also er hat sozusagen ihr die Lippen auf den Mund gedrückt und man sieht auch in einem Video, wie seine Beine nach oben gehen. Er wird später behaupten, sie hätte ihn hochgehoben. Ich finde, aus den Einstellungen, die ich kenne, sieht es mehr so aus, als wollte er sie anspringen. Also so Beine rumschwingen. Ja, das kennt man im Fußball schon, dass man sich so anspringt und so, aber man muss halt sich auch vor Augen halten, das ist jetzt kein Mannschaftskollege oder so, ja, oder eine Mannschaftskollegin, sondern das ist der Verbandspräsident. Also in der Hierarchie wirklich sehr weit oben, der oberste Chef des spanischen Verbands. So. Genau. Und Jenny Hermoso sagt dann kurze Zeit später in der Kabine in so einem Insta-Live, als sie gefragt wird, wie sie das fand, es hat mir nicht gefallen. So. Und diese Nummer ist dann richtig hochgegangen. Der hat dann in der Kabine noch gesagt, so aus Spaß oder vielleicht, weil er auch schon merkte, so, das kippt gerade so ein bisschen. Er würde Hermoso heiraten und es wären alle eingeladen zur Hochzeitsfeier nach Ibiza, also die ganze Mannschaft. Und es gab in der Folge weiter übergriffiges Verhalten. So. Das ist passiert. Erstmal, das ist ganz grob. Also es gibt noch viele, viele andere Dinge, die passiert sind. Ich recherchiere jetzt seit über einer Woche, aber das ist das, was passiert ist und was am Ende auch diskutiert wurde. Und ich kenne sehr viele Frauen, die das sofort treffsicher als sexuellen Übergriff einordnen konnten. Und sehr viele Männer, die gesagt haben, wo ist das Problem? Ist doch nur ein Kuss. So. Wie ist das denn aus Sicht einer Anwältin, die sich ja auch mit solchen Fällen regelmäßig beschäftigt, die sich also auch mit Fällen beschäftigt von sexuellen Übergriffen, vor allen Dingen auch von sexueller Gewalt in der Familie? Wie hast du das denn erlebt oder wie guckst du auf so einen Fall?
Also jetzt mal ganz kurz vorab, ich bin ja keine Strafrechtlerin, ne? Ich bin Familienrechtlerin, das heißt, mir berichten die Frauen tatsächlich von Gewaltvorfällen und ich versuche sie über Gewaltschutzverfahren davor zu schützen, dass es eben erneut zu Gewalt kommt, indem ich quasi beantrage, dass es Annäherungsverbot gibt, dass die Täter aus der Wohnung verwiesen werden und so weiter. Ne? Also ich begleite sie jetzt nicht im strafrechtlichen Verfahren, aber natürlich ist es in solchen Fällen, also in dem Fall, den wir jetzt besprechen, relativ aus meiner Sicht relativ klar und deutlich, dass es nicht einvernehmlich war. Sie sagt es ja auch selber. Man sieht das ja. Es läuft die Kamera. Er macht vor der Kamera, hält er ihr Gesicht fest und drückt ihr seinen Mund auf die Lippen. Und das ist eine absolute Grenzüberschreitung. Und in meinen Augen ist das definitiv ein Übergriff auch. Ja.
Wie kommt es denn, dass so viele Frauen das beurteilen können und so viele Männer daran scheitern?
Das ist eine sehr schöne Frage. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass es Zahlen dazu gibt, dass jede dritte Frau selbst mindestens einmal im Leben sexualisierte oder andere Formen der Gewalt erlebt hat. Und jede mindestens, ich glaube sogar mehr, mindestens jede zweite Frau sexuell belästigt wurde. Das heißt, die Frauen, die sich dadurch natürlich in irgendeiner Form berührt und betroffen fühlen, das sind alles Frauen, die das selbst tagtäglich erleben oder erlebt haben. Und natürlich trifft es sie nochmal auf einer ganz anderen Ebene als den Täter, beziehungsweise die Personen, die das vielleicht nicht tagtäglich erleben, und zwar die Männer. Die sagen dann, die haben gar nicht diesen, ja, die sind in der Hinsicht auch wahnsinnig privilegiert, oder sie haben selbst dieses grenzüberschreitende Verhalten an den Tag gelegt. Und es ist natürlich schwierig, sich dann einzugestehen, dass jemand übergriffig war, wenn das bedeutet, dass das eigene Verhalten dann natürlich auch als Übergriffigkeit gilt.
Das heißt, die müssten sich sozusagen selbst beschuldigen, auch schon mal sowas gemacht zu haben.
Ja, genau. Ich denke, dass sich Männer manchmal auch gar nicht mehr richtig bewusst sind darüber, dass sie Grenzen überschreiten, weil bestimmte Grenzüberschreitungen schon als normal gelten. Und das sieht man ja auch an der Reaktion auf diesen Kuss beispielsweise. Da gibt es ja Leute, die ganz offen in die Kamera sagen, ist doch voll okay, obwohl sie wissen, dass es für die Betroffene überhaupt nicht okay war. Und schon alleine, dass sie sich nicht mal schämen, sowas öffentlich vor der Kamera zu sagen, das ist doch auch schon so ein krasses Statement, ne?
Ja,
Ja.
absolut. Also ich bin auch tatsächlich, also ich war nicht schockiert, weil mir das schon total klar war, dass die in dieser Form antworten werden. Das war gar keine Überraschung oder so. Aber vor allen Dingen dieses Ignorieren der Aussage der Spielerin. Also sie sagt, es ist nicht okay und das wird gar nicht in Betracht gezogen, sondern es wird ausschließlich die eigene Perspektive als die allgemeingültige sozusagen verkauft vor der Kamera. Und was die Spielerin sagt, ist irrelevant. Und das finde ich, das ist ja auch, das zeigt ja auch schon, welche Wertigkeit der Aussage einer Frau beigemessen wird. Und die hat es ja sofort im Anschluss gesagt. Es ist nicht Tage oder Wochen später gefragt worden oder irgendwann mal, wenn sie in der Talkshow sitzen, gesagt hat, wie fanden Sie denn diesen Moment? Sondern sie hat es sofort nach diesem Moment genauso gesagt, ja, und dreht sich auch noch weg, weil sie das so ein bisschen weglächelt, weil wir das natürlich alle so gewohnt sind, da irgendwie, wenn sie muss
Ja.
den Verbandspräsidenten kritisieren und auch das wird nicht mit eingebracht. Preis, dass es da so eine Hierarchie gibt. Also da gibt es gar kein Bewusstsein für Hierarchieebenen
Ja.
anscheinend.
Ja, das ist ein absolutes Machtgefälle, ne? Also das, ja, und das ist auch so spannend, ne? Dass sie so wegschaut, das hat ja auch immer, also die Betroffenen sich quasi fast dafür schämen, sowas zu sagen und offen auszusprechen und in der betroffenen Rolle zu sein, Also anstatt irgendwie, also das sagt halt auch schon was über diese ganzen gesellschaftlichen Strukturen, ne? Während die Täter oder die quasi grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag legen, die Menschen sich offenbar überhaupt nicht dafür schämen müssen und da immer und das so ganz offen in die Kamera mit so einem Selbstbewusstsein zelebrieren, dass sie irgendwie nichts Falsches gemacht haben. Das ist schon auch wirklich bemerkenswert und auch bemerkenswert misogyn, ne?
Absolut. Und was ich auch sehr interessant fand, war die Wahl der Bilder, mit denen das transportiert worden ist. Also wir haben sehr, sehr häufig diesen Übergriff in den Medien gesehen. Also auch im Instagram-Feed ist er dir permanent unter die Nase gehalten worden. Wenn man es harmloser machen wollte, dann zeigte man eben nicht dieses Aufdrücken der Lippen, sondern das Festhalten des Kopfes. Und ich finde unfassbar spannend, wie viele Menschen das Festhalten des Kopfes als weniger schlimm finden oder als das weniger schlimmere Bild, auf dem sie auch nur mit dem Hinterkopf zu sehen ist, als zum Beispiel die Situation, wo der Mund aufgedrückt wird. Ich finde alleine dieses schraubstockartige Festhalten des Kopfes so unfassbar gewaltvoll, sie dann auch noch von hinten zu zeigen, so dass sie gar kein Gesicht hat, sondern nur sein Gesicht präsent ist, finde ich ebenfalls schwierig. Wie siehst du das denn als jemand, die auch wirklich sehr viel mit Betroffenen und Überlebenden sexualisierter Gewalt umgeht? Die müssen doch eigentlich, wenn ihr auf dieses Bild guckt, die kennen das doch alle, die kennen doch das Gefühl, was damit einhergeht.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich die Medien nicht so richtig auf dem Schirm haben, was sie auch für eine Verantwortung tragen bei so einer Berichterstattung, ne? Also inwieweit sie wirklich Menschen wie beispielsweise Rummenigge mit seinen Aussagen den Raum geben, überhaupt solche Aussagen zu treffen und das auch so zu verbreiten dann. Und was das dann auch, diese Verharmlosung, was das eben mit den Betroffenen macht, und zwar, das ist jedes Mal wieder gewaltvoll für sie, ne? Weil sie jedes Mal denken, das, was mir widerfahren ist, das ist ja gar nicht, also das war ja vielleicht gar keine Gewalt, oder ich werde nicht ernst genommen, oder meine Schmerzen werden nicht wahrgenommen, oder mein Trauma zählt nicht, oder ich, und das ist wirklich enorm belastend für die Betroffenen. Und ich glaube, da müssen sich die Medien auch wirklich, ich weiß nicht genau, was man da für Strategien entwickeln kann, aber es muss auf jeden Fall mehr Bewusstsein dafür geben, dass eben Medien da eine Verantwortung tragen. Zum Beispiel auch diese Titel, ne? Also Kusseklat oder
Kussaffäre,
Kussaffäre
ja.
oder Kussskandal. Das ist halt, also ein Kuss ist für mich per se einvernehmlich. Das ist kein Kuss, ne? Also das ist einfach ein Übergriff, eine Grenzüberschreitung, aber kein Kuss. Und irgendwann, glaube ich, haben sie es dann auch, gab es zumindest ein paar Medien, die das ein bisschen geändert haben, das nicht mehr so genannt haben, aber erst nachdem auch über Twitter oder einfach über die Öffentlichkeit dieses Thema so benannt wurde.
Genau, und Kussübergriff ist, glaube ich, das, was dann jetzt irgendwie kursiert, wo man denkt, naja, es ist so okay. Ne? Also das Argument ist halt häufig, das muss durchsuchbar sein, die Menschen suchen danach, deswegen wollen wir alle sozusagen unter diesem Tag das veröffentlichen. Ich finde aber, man sollte nicht mit der Gewalt gegen Frauen sozusagen Leserschaft kaufen wollen. Das finde ich irgendwie ein bisschen absurd. Das ist meine persönliche Meinung dazu und ich habe auch entsprechend kommentiert auf verschiedenen Netzwerken. Auch mit MedienvertreterInnen gesprochen darüber. Ich bin ja selber Journalistin, ne? Deswegen ist mir das ein Anliegen, dass damit einfach verantwortungsvoll umgegangen wird. Und du hast eben schon gesagt, diese Aussagen, die reproduziert werden, die traumatisieren diese Menschen und die geben dir natürlich das Gefühl, du kannst es eh niemandem sagen, weil es glaubt dir keiner. Oder selbst wenn sie dir glauben, die finden das alle nicht so schlimm. Und ich
Genau.
finde, das ist auf Bildebene oder auf dieser Aussagenebene ist es das eine, aber wir sehen dasselbe zum Beispiel in den Kommentarspalten. Also es wird ja auch genauso darunter kommentiert. Und zwar je mehr oder je verharmlosender die Begrifflichkeiten sind, die stattfinden. Und es wird auch nur dieses Bild beurteilt, was ich halt auch sehr interessant finde, weil der Kontext überhaupt nicht berichtet wird. Es gab schon währenddessen Übergriffe, es gab mehrere Übergriffe, es gab eine spanische Nationalmannschaft, die nicht in Australien war, nämlich insgesamt 12 Spielerinnen, die im vergangenen Jahr im September zurückgetreten sind, weil sie auch schon gegen die Übergriffigkeit und die Kontrollmaßnahmen des Trainers protestiert haben, ne? Die haben halt schon gestreikt. Also es gab schon mal einen Streik von Spielerinnen, die dann alle nicht mehr berücksichtigt worden sind oder auch nicht zurück ins Team wollten, weil der Trainer übergriffig ist, weil er zum Beispiel solche Sachen macht wie die Spielerinnen dürfen nachts ihre Türen nicht abschließen. Und ich habe sehr häufig von Männern gehört, dass sie nicht nachvollziehen können, was das eigentlich bedeutet, wenn ich als Frau nachts meine Zimmertür in einem Hotel nicht abschließen darf. So, mich also nicht mal selbst schützen darf vor Übergriffen, vor eventuellen Übergriffen. Und auch das ist ja schon gewaltvoll und wurde von dem Präsidenten gestützt. Also der Präsident hat den Trainer gestützt. Das heißt, da gibt es ein Missbrauchssystem. So.
Ja, absolut.
Und da hat auch gar keiner hingeguckt. Also es wurde auch nur diese Situation beurteilt, die eigentlich auch schon reichen müsste, um sie korrekt zu beurteilen. Ja, man muss dieses andere nicht wissen, aber obwohl das andere bekannt ist und darüber berichtet wurde, wurde dennoch die ganze Situation weiterhin verharmlost.
Das Interessante ist ja auch tatsächlich, entschuldige, ich wollte da gar
Nein,
nicht,
bitte, auf jeden Fall.
also das Interessante ist ja auch immer bei solchen, also wir sehen ja in diesen Situationen immer die Spitze des Eisbergs, ne? Also wir können davon ausgehen, wenn vor laufender Kamera so ein Verhalten, so ein grenzüberschreitendes, übergriffiges Verhalten gelebt wird mit so einer Normalität und Natürlichkeit, was da ohne Kamera alles abläuft und was da auch Männer oder eben die Funktionäre oder Menschen in Machtpositionen in diesen Systemen, was die sich an Raum nehmen, an Rechten nehmen, an Glauben, was ihnen eben zustünde, ne? Also diese ganzen, also das ist halt quasi eigentlich wirklich nur die Spitze des Eisbergs, meiner Meinung nach.
Und
Also, ja.
ja, gerade vor einer Weltöffentlichkeit, ne? Also auch das, glaube ich, muss man sich einfach bewusst machen, in welcher Situation das war. Und entweder nimmt man diese Öffentlichkeit nicht ernst, ja, oder die Menschen nicht, mit denen man zu tun hat. Und es zeigte sich jetzt ja auch im Nachgang dieser ganzen Geschichte, ne? Und was wir, glaube ich, da auch berücksichtigen müssen, also wir reden jetzt sehr viel über diesen Verbandspräsidenten, aber das findet ja in einem System statt. Und eigentlich musst du da das ganze System angucken, weil es scheint ja insgesamt, der hat ja keine Grenzen erfahren, würde ich sagen, bisher. Ja, das heißt, alle in diesem System müssen sich fragen, wie es dazu gekommen ist und ob sie bisher richtig gehandelt haben.
Ja, also es ist ja nicht so, dass männliche Grenzüberschreitungen von Natur aus gegeben sind. Das ist ja kein ungeschriebenes Gesetz, dem wir uns unterwerfen müssten, sondern es kommt zu männlichen Grenzüberschreitungen, weil ihnen keine Grenzen gesetzt werden. Und da müssen wir ansetzen. Und da müssen aber tatsächlich auch eben nicht nur die Frauen kommen und streiken, ne? Also jetzt nicht die Frauenfußballerin, obwohl das ein wunderschöner solidarischer Akt ist natürlich, den wir da gesehen haben. Aber es reicht nicht aus, dass jetzt Frauen aufschreien nur oder Frauen irgendwie FußballerInnen streiken, sondern gerade Männer in machtvollen Positionen müssten jetzt eigentlich aufstehen und sagen, nein. Da gibt es jetzt eine Grenze. Diese Grenze wurde überschritten. Das würde letztendlich zu einer Veränderung meiner Meinung nach führen. Aber natürlich sehe ich auch diesen total schönen emanzipatorischen Akt der Frauen, die da Allianzen bilden und sich zusammentun und dagegen ganz, ganz lautstark sich auflehnen. Ne?
Ja, absolut. Aber ich finde, du hast halt einfach einen sehr wichtigen Punkt, in dem du sagst, es ist ja kein Problem der Frauen. Also es wird zum Problem der Frauen. Es ist ja eigentlich ein Problem der Männer.
Ja, absolut. Gewalt gegen Frauen ist definitiv ein Männerproblem.
Ja,
Ja.
das klingt so absurd, aber
Ja.
wenn man überlegt,
Ja.
wer sich gerade meldet, wer auch berichtet, wer auch schreibt und so, ne? Also
Ja.
wer auch zu Beginn das sehr gut und sofort eingeordnet hat, auch journalistisch, waren das Sportjournalistinnen, die in aller Regel sonst gar nicht so häufig in der Öffentlichkeit auftreten oder gar nicht so bekannt sind, die das aber auch schon lange vorher betreut haben, wie zum Beispiel Mara Pfeiffer und Annika Becker, die das vorher schon in ihrem Podcast, im Früh-Podcast und in der Fußball-Podcast aufgearbeitet haben. Im Players-Podcast vom Deutschlandfunk wurde auch schon die ganze Zeit berichtet darüber, dass es nicht nur die spanischen Spielerinnen betrifft, sondern sehr, sehr viele Spielerinnen bei dieser WM in Verbänden leben, in denen es solche Missbrauchsstrukturen gibt. Das heißt, das
Ja.
ist auch ein Problem der großen Verbände, dass zwar Frauenfußball sehr gerne in die Kamera gehalten wird, so als Marketingobjekt, aber sich
Ja.
wirklich, wenn es darum geht, da was strukturell zu ändern oder Safe Spaces für Frauen zu schaffen, dass dann an der Stelle nichts passiert.
Ja, absolut. Also ich glaube, wir kommen auch gar nicht umhin, Gewalt gegen Frauen als ein so massives gesamtgesellschaftliches Problem zu sehen, was sich eben in allen Bereichen niederschlägt. Ne? Wir haben das jetzt im Bereich des Fußballs, wir hatten das jetzt im Sommer in der Musikbranche durch die Rammstein-Geschichte. Wir haben das jeden Tag im eigenen Zuhause über die Partnerschaftsgewalt. Wir haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in einer statistisch gesehen auch extremen Form. Also die Gewalt gegen Frauen und Frauenhass ist ein Thema, das in dieser Gesellschaft definitiv eine ganz große Rolle spielt und viel zu wenig Beachtung findet, meiner Meinung nach, immer noch. Aber immerhin, wir haben ja solche Fälle, die kommen dann, die sind dann, werden dann medial präsent, also kommen dann halt eben so in die Medien, dass wir dann endlich auch generell über dieses Thema mehr sprechen können.
Ja, weil es eben in dieser Form stattgefunden hat und weil es eigentlich nicht zu negieren ist, dass es stattfindet. Also wir haben einen bildlichen Beweis dafür, das, was immer alle fordern, ja, belegt es uns doch mal, ja,
Ja.
da war ja niemand dabei, obwohl wir auch
Ja.
jetzt hören, wir hören auch jetzt diese Aussagen, ja, ich war ja nicht dabei, ich kann die Situation nicht beurteilen, das können nur die beiden.
Genau.
Das habe ich auch gehört auf
Absurd.
diesem
Ja.
Genau, auf diesem
Ja.
Ball, auf diesem
Ja.
Sportbildball, wo auch tatsächlich dann vor allen Dingen Männer zu Wort gekommen sind. Also auch das ist interessant. Wer wird denn eigentlich dazu befragt? Ja, und dann
Genau.
sollen Männer das wieder einschätzen. So, aber an den Debatten ändern wir ja was, beziehungsweise wir führen sie ja immerhin. Und es wird einen weiteren Beitrag dazu geben, nämlich von dir. Wir dürfen noch nicht so viel verraten, aber dass du ein Buch geschrieben hast. Das dürfen wir
Ja.
verraten und wir dürfen bestimmt auch verraten, wie es heißt und wann es erscheint.
Ja. Ja, ich freue mich sehr. Das kommt am 12. September. Also am 12. September ist der Erscheinungstermin. Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Und genau, ich schaue mir in dem Buch an, wie die strukturellen Hintergründe auch von Gewalt gegen Frauen sind. Denn wir müssen endlich weg davon kommen, Gewalt gegen Frauen als ein individuelles Problem zu betrachten, das es definitiv nicht ist, sondern ein strukturelles. Und das sehen wir auch sehr schön an diesem Fall jetzt gerade, den wir besprochen haben.
Ascha, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und dass es so kurzfristig geklappt hat, dass wir zwei uns endlich mal zusammenschalten.
Ja, ich freue mich auch total, wie schön.
Und freue mich über deine fantastischen Einschätzungen dazu, weil ich das Thema einfach wirklich wichtig finde und auch wichtig finde, zu sagen, dass es eben nicht nur im Sport stattfindet und dass es die Spitze eines Eisberges ist, von dem wir auch den ganzen Rest begutachten müssen, um das Problem zu verstehen und im Zweifel eben auch einen Anpack zu finden, um das Problem zu lösen.
Liebe Nora, danke für die Einladung. Tschüss.
Das war Mensch, Frau Nora. Zu Gast die Familienrechtsanwältin, Mediatorin und Autorin Asha Hedayati. Ihr findet diesen Podcast auf mensch-frau-nora.de und wenn ihr mit mir persönlich in Kontakt treten wollt, dann könnt ihr das tun zum Beispiel über Mastodon. Da habe ich einen Account @fraunora@chaos.social. Da könnt ihr mit mir auch in Austausch treten über diese Podcast-Folge. Oder auch über alles andere, was euch so auf dem Herzen liegt.